Evangelium nach Lukas mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby, Kapitel 6. Und es geschah am zweitersten Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen: Warum tut ihr, was nicht erlaubt ist, am Sabbat zu tun? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, welche niemand essen darf, als nur die Priester allein? Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr auch des Sabbats. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war da selbst ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, auf dass sie eine Beschuldigung wider ihn fänden. Er aber wusste ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Stehe auf und stelle dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen: Ich will euch fragen, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu verderben. Und nachdem er sie alle umher angeblickt hatte, sprach er zu ihm: Strecke deine Hand aus. Und er tat also. Und seine Hand wurde wiederhergestellt wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesu tun sollten. Und es geschah in selbigen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, Alphäus' Sohn, und Simon, genannt Zelotes, und Judas, Jakobus, Bruder und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stand er auf einem ebenen Platze, und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, welche kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Und er hob seine Augen auf zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an selbigen Tage und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Denn desgleichen taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lachet, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen wohl von euch reden, denn desgleichen taten ihre Väter den falschen Propheten. Aber euch sage ich, die ihr höret, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf den Backen schlägt, biete auch den anderen dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, wehre auch den Leibrock nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deinige nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut auch ihr ihnen gleicherweise. Und wenn ihr liebet, die euch lieben, was für Dank ist es euch? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für Dank ist es euch? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leihet, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für Dank ist es euch? Denn auch die Sünder leihen Sünden, auf dass sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebet eure Feinde und tut Gutes und leihet, ohne etwas wieder zu hoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasset los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebet, gebet, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maße, mit welchem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über den Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler! Ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor, und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was heißet ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, welche grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, schlug der Strom an jenes Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, denn es war auf Felsen gegründet. Wer gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundlage, an welches der Strom schlug und alsbald fiel es, und der Sturz jenes Hauses war groß. Die im Anfang dieses Kapitels, Verse 1 bis 10, enthaltenen Mitteilungen, die wir schon im Vorbeigehen berührten, beziehen sich auf dieselbe Wahrheit, und zwar von einem wichtigen Gesichtspunkte aus. Der Sabbat war das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel, die Ruhe nach vollendetem Werke. Die Pharisäer tadeln die Jünger, weil sie Ähren in ihren Händen zerreiben. Allein ein verworfener David hatte ebenfalls die Schranken des Gesetzes überschritten, als seine Bedürfnisse es erheischten, und der Sohn des Menschen, der Sohn Davids und gleich diesem verworfen, der erwählte und gesalbte König, war Herr des Sabbats. Gott, der diese Vorschrift gegeben hatte, war Herr des Sabbats, und der Sohn des Menschen war da mit den Rechten und der Macht Gottes. Welch eine wunderbare Tatsache! Außerdem ließ die in Gnade gegenwärtige Macht Gottes das Elend nicht bestehen, weil es der Tag der Gnade war. Indem Jesus die Rechte einer unumschränkten Güte benutzt und eine Macht entfaltet, die seine Ansprüche darauf, diese Rechte geltend zu machen, rechtfertigt, heilt er in der Synagoge einen Menschen mit einer verdorrten Hand. Die Anwesenden aber werden bei dieser Kundgebung der Macht, die die Dämme ihrer Selbstgerechtigkeit und ihres Hochmuts überschreitet und durchbricht, mit Wut erfüllt. Man wird bemerken, dass in der Art und Weise, wie diese Umstände zusammengestellt sind, eine vollkommene Ordnung und gegenseitige Verbindung herrscht, ohne dass jedoch auf den Zeitpunkt, in dem sie sich ereigneten, Rücksicht genommen wäre. Ihre Zusammenstellung ist im Blick auf den Gegenstand, nicht aber auf die Zeitfolge geschehen. Ich möchte hier bemerken, dass da, wo in Lukas die chronologische Reihenfolge beobachtet wird, es dieselbe ist wie in Markus, und dass die Ereignisse nicht wie in Matthäus zusammengestellt werden, um den Gegenstand des Evangeliums hervortreten zu lassen. In Lukas Kapitel 9 kommt Lukas jedoch schon zur letzten Reise nach Jerusalem und von da an bis zu Lukas Kapitel 13 Vers 31 folgt eine Reihe von moralischen Belehrungen, die meistens, wenn nicht alle, während der Dauer dieser Reise gegeben wurden und bei denen es auf den Zeitpunkt größtenteils weniger ankommt. Er hatte gezeigt, dass diese Gnade, die Israel nach allem, was man von dem Allmächtigen, in seinen Verheißungen treuen Gott erwarten konnte, besucht hatte, sich dennoch weder auf die engen Grenzen dieses Volkes beschränken, noch sich den Verordnungen des Gesetzes anbequemen konnte. Er hatte gezeigt, dass die Menschen das Alte wollten, dass aber die Macht und Gnade Gottes nach ihrer eigenen Natur handelten. Er hatte gezeigt, dass das Heiligste, das am meisten verpflichtende Zeichen des alten Bundes sich seinem über jede Verordnung erhabenen Titel unterwerfen und den Rechten der jetzt wirkenden göttlichen Liebe Platz machen musste. Er hatte sich selbst in allem, vornehmlich in der Berufung des Petrus, als den neuen Mittelpunkt gezeigt, um den sich alles, was Gott und die Segnung suchte, sammeln musste. Denn er war die lebendige Offenbarung Gottes und der Segnung in den Menschen. In dieser Weise war Gott geoffenbart. Die alte Ordnung der Dinge war abgenutzt und unfähig, diese Gnade in sich aufzunehmen. Der Überrest war abgesondert, um den Herrn her, von einer Welt, die in ihm keine Schönheit erblickte, so dass sie sein begehrt hätte. Der handelte jetzt auf diesem neuen Boden, und wenn der Glaube ihn in Israel suchte, so offenbarte diese Macht der Gnade Gott in einer neuen Weise. Als Mittelpunkt der Segnung in Christo, als Mensch umgibt er sich mit Menschen, aber er ist Liebe, und in der Tätigkeit dieser Liebe sucht er das Verlorene. Christus war gesandt worden. Jetzt sendet er, Vers 12 und folgende. Der Name Apostel oder Gesandte, denn Jesus nennt sie also, enthält die tiefe und wunderbare Wahrheit, dass Gott in Gnade wirksam ist. Er umgibt sich mit Glückseligen. Er sucht elende Sünder. Und wenn Christus, der wahre Mittelpunkt der Gnade und des Glückes, sich mit solchen umgibt, die ihm nachfolgen, so sendet er die Seinigen aus, um Zeugnis von der Liebe abzulegen, die zu offenbaren er gekommen ist. Gott hat sich im Menschen geoffenbart und sucht durch den Menschen die Sünder. Der Mensch hat Teil an der unmittelbarsten Entfaltung der göttlichen Natur in dieser zweifachen Weise. Er ist bei Christo als Mensch und er wird durch Christum gesandt. Christus selbst tut dieses als Mensch. Es ist der mit dem Heiligen Geiste erfüllte Mensch. Auch sehen wir ihn hier wiederum in der Abhängigkeit von seinem Vater geoffenbart. Bevor er die Apostel erwählt, zieht er sich zurück zum Gebet und verharrt während der Nacht darin. Dann geht er, um die Erkenntnis Gottes den Menschen nahe zu bringen, über die Offenbarung seiner selbst als des persönlich mit dem Heiligen Geiste erfüllten Menschen hinaus. Er wird der Mittelpunkt, um den sich alle scharen müssen, die Gott suchen, sowie die Quelle einer Sendung zur Erfüllung seiner Liebe. Der Mittelpunkt der Offenbarung der göttlichen Macht in Gnade. Und deshalb beruft er den Überrest um sich, der gerettet werden sollte. Seine Stellung findet sich in jeder Beziehung kurz zusammengefasst in dem, was nach seinem Herabsteigen vom Berge erzählt wird. Den Aposteln von der Höhe herab, wo er mit Gott verkehrt hatte. Auf einem ebenen Platze umgibt ihn die Menge seiner Jünger sowie eine große, durch sein Wort angezogene Volksmenge, Vers 17. Die Anziehungskraft des Wortes Gottes sammelt sie um ihn. Und er heilt die Krankheiten der Menschen und treibt die Macht Satans aus. Die durch ihn ausgeübte Macht wohnte in seiner Person. Die Kraft, die von ihm ausging, legte diese äußeren Zeugnisse von der Anwesenheit der Macht Gottes in Gnade ab. Vermittels derselben wurde die Aufmerksamkeit des Volkes auf ihn gelenkt. Jedoch schwand, wie wir bereits gesehen haben, das Alte, an das die Menge sich anklammerte, dahin. Der Herr umgab sich selbst mit gottgetreuen Herzen, mit den durch seine Gnade Berufenen. Hier, Vers 20 und folgende, verkündigt er daher nicht gerade, wie in Matthäus, den Charakter des Reiches, um denjenigen der künftigen Haushaltung zu zeigen, indem er sagt, glückselig die Armen im Geiste und so weiter, sondern er unterscheidet den Überrest durch dessen Anhänglichkeit an ihn und erklärt den Jüngern, die ihm nachfolgten, dass sie diese Glückseligen seien. Sie waren arm und verachtet, aber sie waren glückselig, sie sollten das Reich besitzen. Dies ist sehr wichtig, weil es den Überrest absondert und ihn mit dem Herrn selbst in Verbindung bringt, um die Segnung zu empfangen. Auf eine bemerkenswerte Weise schildert der Herr den Charakter derer, die also von Gott gesegnet waren. Die Rede des Herrn teilt sich in mehrere Abschnitte. In den Versen 20 bis 26 finden wir den Gegensatz zwischen dem Überrest, dessen Glieder sich als seine Jünger offenbarten, und der Masse, die an der Welt genug hatte, indem eine Warnung an jene hinzugefügt wird, die die Stellung eines Jüngers einnahmen und in dieser Stellung die Gunst der Welt erlangten. Wehe solchen! Vers 26. Bei dieser Gelegenheit ist zu bemerken, dass in Vers 22 nicht, wie in Matthäus, von Verfolgung um der Gerechtigkeit willen, sondern nur von Leiden um seines Namens willen die Rede ist. Die Stellung eines jeden kennzeichnete sich durch seine Anhänglichkeit an die Person Jesu, die der moralische Prüfstein aller war. In Versen 27 bis 36 finden wir den Charakter Gottes, des Vaters, in der Offenbarung seiner Gnade in Christo, den sie nachahmen sollten. Dieser Charakter entfaltete sich vornehmlich, Vers 37 und 38, in der Stellung Christi, so wie er zu jener Zeit auf Erden war, indem er seinen Dienst auf ihr erfüllte. Dies schloss die Regierung und die Belohnung von Seiten Gottes in sich. Ein Grundsatz, der in Bezug auf das Leben und den Dienst Christi selbst seine Anwendung fand. Vers 39 zeigt uns den Zustand der Leiter in Israel sowie die Verbindung zwischen ihnen und der Menge. In Vers 40 haben wir den Zustand der Jünger in Beziehung zu Christo. In den Versen 41 und 42 wird uns das Mittel gezeigt, um in diesen Zustand zu gelangen und inmitten des Bösen klar zu sehen. Dieser Zweck wird dadurch erreicht, dass man das Böse von sich selbst hinwegtut. In Vers 43 und folgende sehen wir im Allgemeinen, dass jeder Baum durch seine eigene Frucht gekennzeichnet wird. Es handelt sich nicht darum, dass man sich um Christus scharte, um ihn zu hören, sondern dass er dem Herzen so wertvoll wurde, dass man jedes Hindernis aus dem Weg räumte und ihm praktisch gehorchte. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was wir anhand der beiden letzten Kapitel betrachtet haben. Christus handelt in seiner Macht, die das Böse vertreibt, weil er es vorfindet und weil er selbst gut ist. Und Gott allein ist gut. Er erreicht das Gewissen und beruft Seelen um sich. Er handelt in Verbindung mit der Hoffnung Israels und der Macht Gottes, um das Volk zu reinigen, ihm zu vergeben und ihm Kraft zu verleihen. Allein dies ist eine Gnade, die wir alle bedürfen. Und die Güte Gottes sowie die Energie seiner Liebe beschränken sich nicht auf dieses Volk. Die Ausübung dieser Macht passte nicht zu den Formen, aufgrund deren die Juden lebten, oder vielmehr nicht zu leben vermochten, und unbedingt musste der neue Wein in neue Schläuche gefasst werden. Die Frage betreffs des Sabbats entschied diejenige betreffs der Einführung dieser Macht. Das Zeichen des Bundes wich vor dieser Macht zurück. Der, der diese ausübte, war der Herr des Sabbats. Die Güte des Gottes, der den Sabbat gegeben, war nicht gehemmt, als ob seine Hände durch das, was er in Verbindung mit dem Bunde angeordnet hatte, gefesselt gewesen wären. Dann sammelt der Herr nach dem Willen Gottes die Gefäße seiner Gnade und Macht um sich. Vers 12 und folgende. Sie waren die Gesegneten, die Erben des Reiches. Auch schildert der Herr ihren Charakter. Dieser bestand nicht in der Gleichgültigkeit und dem Stolz, die durch die Unwissenheit über Gott hervorgerufen wurden, der sich mit Recht von Israel abgewandt, weil es sich an ihm versündigt hatte, und die, die die Offenbarung seiner Gnade in Jesu verachteten. Die Jünger nahmen teil an dem Elend und dem Schmerz, den ein solcher Zustand des Volkes Gottes bei denen hervorrufen musste, die den Sinn Gottes hatten. Es war ihre Ehre, um des Sohnes des Menschen willen, der ihr Elend zu tragen gekommen war, gehasst, verfolgt und verhöhnt zu werden. Sie sollen teilhaben an seiner Herrlichkeit, wenn die Natur Gottes durch die Ausführung aller Dinge nach seinem Willen verherrlicht werden wird. Im Himmel werden sie nicht mehr gehasst werden. Dort sollen sie ihre Belohnung finden, nicht in Israel. Das Verhalten der Ungläubigen gegen sie glich dem Verhalten ihrer Väter gegenüber den Propheten, aber wehe denen, die sich während des sündhaften Zustandes Israel unter Verwerfung und Misshandlung des Messias in Zion behaglich fühlten. Mit einem Wort, wir haben hier den Gegensatz zwischen dem Charakter des wahren Überrestes und demjenigen der Stolzen des Volkes. Dann finden wir das Verhalten, das sich für den Überrest geziemt. Ein Verhalten, das sich hinsichtlich seiner wesentlichen Elemente in einem Worte zusammenfassen lässt. Es ist der Charakter Gottes in Gnade, so wie er sich in Jesu auf der Erde kundgegeben hat. Indes hatte Jesus seinen eigenen Charakter des Dienstes als Sohn des Menschen. Die Anwendung hiervon auf die besonderen Umstände der Jünger wird, wie bereits oben bemerkt, in den Versen 37 und 38 beigefügt, während uns in Vers 39 die Leiter Israels und in Vers 40 das Teil der Jünger vorgestellt werden. Gleich Jesu verworfen, werden die Jünger sein Teil haben, und unter der Voraussetzung, dass sie ihm gänzlich nachfolgen, sollen sie es haben in Segnung, in Gnade, in ihrem Charakter und auch in ihrer Stellung. Welch eine Gnade! Ferner war das Selbstgericht und nicht das Richten über die Brüder das Mittel, um moralisch klar zu sehen. Ist der Baum gut, so wird auch die Frucht gut sein. Das Selbstgericht wendet sich auf den Baum selbst an. Dies ist immer wahr. Beim Selbstgericht wird nicht nur die Frucht beurteilt, sondern ich selbst. Und der Baum wird an seiner Frucht erkannt, nicht nur an der guten Frucht, sondern an seiner Frucht. Der Christ trägt die Frucht der Natur Christi. Auch müssen wir uns daran erinnern, dass es sich um das Herz selbst und den praktischen und wirklichen Gehorsam handelt. Das Wort stellt uns daher hier die Hauptgrundsätze des neuen Lebens in seiner vollen praktischen Entwicklung in Christo vor Augen. Es ist moralisch das Neue, der Geschmack und der Charakter des neuen Weines. Es ist der Überrest der Christo, dem er nachfolgt, gleichgemacht ist. Christo, dem neuen Mittelpunkt der Regung des Geistes Gottes und des Rufes seiner Gnade. Christus ist aus dem ummauerten Hofe des Judentums herausgetreten, in der Macht eines neuen Lebens und durch die Autorität des Höchsten, der in diese Umzäunung, wo man unfähig war, ihn anzuerkennen, Segen hineingebracht hatte. Er ist herausgetreten, gemäß den Grundsätzen des von ihm verkündigten Lebens, obwohl er geschichtlich noch darin war.